Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Boris Radtke über Kommunikation als Führungsaufgabe, wie man aus Talenten Superstars macht und wie wichtig Resilienz im Umgang mit Krisen ist. Gute Unterhaltung. Kann Boris Bundeskanzler?
Oh. Also in meiner Abi-Zeitung 2000, im Jahr 2000 gab es eine Umfrage, wer würde am ehesten sich als Bundeskanzler zur Wahl stellen, und ich habe diese Wahl damals mit 88% gewonnen.
Das also, passt die Frage ja noch besser, als ich dachte.
Ich habe die Frage schon öfters bekommen. Komischerweise bekleide ich ja keinerlei politisches Mandat oder so etwas. Ich liebe halt Politik, und ich, ich habe immer gesagt, eher meine Rolle habe ich bisher immer so gesehen, ich würde liebend gerne mal die Kommunikation für einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin mal einmal leiten. Das war immer so ein Thema, was ich eher im Vordergrund hatte.
Ja, super. Und damit herzlich willkommen, Boris Radtke. Du bist aktuell Director Corporate Affairs bei Omnio, sprechen wir bestimmt noch, aber hast eine super spannende Lebenslauf mit Stationen als Business Development Manager, Leiter Kommunikation bei Zalando, Projektleiter für den Finanzvorstand, Chief Information Officer in deiner Karriere. Also einige Dinge durchlaufen. Wenn du dir eine Visitenkarte basteln müsstest, die das zusammenfasst, welcher eine Titel stünde denn da drauf?
Ein Business Developer, der Storytelling kann.
Ah, okay. Gut, das ist ein bisschen gemogelt, weil zwei Sachen sind, aber ja, ich glaube, das trifft es also, ganz gut.
Ich definiere mich selber als Business Developer, würde ich immer ganz klar sagen. Wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich für mich immer ein Business Developer.
Ja, interessant. Weil darauf zieht nämlich eigentlich die Einstiegsfrage ab mit Bundeskanzler. Es ging mir gar nicht so sehr um dein politisches Engagement, das ist ja fast schon Grundvoraussetzung vielleicht dann doch für den Job, sondern tatsächlich die Tatsache, dass du viel in Kommunikationsrollen warst, aber dann doch so unterschiedliche Positionen bekleidet hast und in dem Interview, meine ich, auch mal gesagt hast, dass das dich auszeichnet und dass das vielleicht auch die Superpower ist, die dich dazu befähigt, so unterschiedliche Rollen anzunehmen. Also ein bisschen die Frage, können Kommunikatoren jede Art von Führungsaufgabe, weil Kommunikation Führung bedeutet oder Führung Kommunikation bedeutet?
Ja, also um ehrlich zu sein, ich glaube mittlerweile, also ich versuche ja den Beweis anzutreten, dass das geht. Ne? Also das war halt, Kommunikation war ja wirklich bei mir eher ein Zufall, dass ich in die klassische Unternehmenskommunikation reingekommen bin. Aber bisher war jeder einzelne Schritt meiner bisherigen, wenn man es so nennen will, Karriere, war immer Zufall. Also da war nie ein Masterplan dahinter, da waren nie irgendwelche großen Ideen dahinter. Ich habe nie studiert oder irgendetwas. Deswegen ist das ja alles irgendwie mit einem gewissen Schuss Naivität alles entstanden. Und mittlerweile glaube ich ja schon, dass ich einfach weiß, dass ich bei dem Thema Kommunikation sicherlich viele Stärken habe, aber eben halt darüber hinaus auch einfach durch meinen Erfahrungsreichtum und durch die ganzen anderen Sachen, die ich in meinem Leben schon erlebt habe, glaube ich schon in der Lage bin, da glaube ich bei vielen Themen einfach einen ganz guten Input geben zu können.
Also jetzt sagst du, das war viel Zufall, kein Plan dahinter. Steve Jobs hat mal in so einer berühmten Rede ja von Connecting the Dots, also so ex post rückblickend betrachtet, machen dann viele Dinge vielleicht dann doch Sinn. Ja. Was ist das bei dir? Was ist so rückblickend die Connection zwischen diesen ganzen Dots?
Naja, aus irgendeinem Grund haben Leute mir immer gerne schnell Verantwortung gegeben. Also das war irgendwie schon in meiner Schulzeit so. Das war schon mein Herrlichstes war ja immer, ich habe mich einmal in meinem Leben beworben auf einen Job, zu einer Zeit, als ich noch nicht wusste, was Arbeiten überhaupt heißt und was das Ganze überhaupt bedeutet. Da wollte ich einfach nur einen Ferienjob haben vor meinem Zivildienst. Und das war das einzige Bewerbungsgespräch, was ich in meinem Leben bisher hatte. Und das hat irgendwie 3,5 Stunden gedauert. Und ich bin rausgegangen und dachte, auch ein Bewerbungsgespräch dauert 3,5 Stunden. Das ist vollkommen normal. Und und dann 4 Wochen später war ich halt Assistent der Geschäftsleitung in dem Unternehmen und hatte halt selber aber überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da gemacht habe. Das heißt, irgendwie immer wieder, obwohl ich eben halt diese, in Anführungsstrichen, Unbekümmertheit hatte, wurde mir trotzdem dann darüber hinaus eben halt immer unheimlich schnell sehr viel Verantwortung gegeben. Was dann teilweise auch manchmal schiefgegangen ist, das habe ich ja auch immer sehr, sehr offen zugegeben, weil ich das erstmal lernen musste, was das eigentlich auch bedeutet und wo das Ganze dann auch wirklich schief gehen kann. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, war dieses Connecting the Dots, war immer dieses, dass komischerweise habe ich Menschen getroffen an ganz bestimmten Punkten in ihrem Leben und in meinem Leben und dann sind dadurch ganz starke Verbindungen entstanden. Die sind teilweise nur temporär gewesen, aber teilweise eben halt auch sehr, sehr langfristig und die haben dazu geführt, dass ich jetzt heute, wie gesagt, einfach aus meiner Sicht eben halt jemand bin, der ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken kann, was hoffentlich halt für viele Beteiligte von Vorteil ist und für mich auch.
Aber du sagst wieder, zufällig oder du weißt auch gar nicht, warum mit so einem richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute da waren. Ich bin wirklich, glaube ich, ein Mensch, der relativ frei ist von esoterischem Gedankengut. Und dennoch glaube ich, dass es meistens irgendetwas gibt, wenn es vielleicht auch unbewusst passiert, vielleicht eine Haltungsfrage, wie du auf Menschen zugehst, die genau dazu führen, dass du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute triffst. Hast du das mal reflektiert, was das auch sein könnte, was Leute in dir sehen, dass sie so schnell sofort sagen, auch mangels vielleicht fachlicher Qualifikation auf dem Papier, doch der Boris, der kann das trotzdem?
Ich glaube immer, das war immer diese brutale Offenheit. Ne? Also diese brutal, also das war immer so, dass man gesagt hat, so nach dem Motto, der erschlägt einen manchmal teilweise schon mit seiner Offenheit am Anfang und schafft damit dann halt so eine Atmosphäre, wo man eben halt das Gefühl hat, man kann, also er ist sehr, also ich bin sehr, sehr schnell transparent und dadurch haben Leute das Gefühl, dass sie mit mir eben halt eine sehr enge Verbindung aufbauen können. Was aber nicht, wie gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal so erklärt, dass es halt schon so, dass es manchmal eben halt auch so ein paar negative Effekte eben halt auch hat, weil ich weiß, dass ich eine Gabe habe, würde ich mal immer behaupten, schnell mich mit Menschen eine Ebene zu finden. So, und diese Ebene teilweise sehr, sehr schnell intensiv werden kann. Also sehr, einfach direkt werden kann und eben halt, wie gesagt, dieses Vertrauensverhältnis. Und das ist ja auch das, was jetzt in der Rolle des Kommunikationschefs eine ganz entscheidende ist, ne? Weil da bist du ja quasi eine der engsten Vertrauenspersonen des, wie auch immer, CEO, der Chefin oder wie auch immer. Also das ist halt immer so eine Position, wo du eben halt enorm viel Vertrauen brauchst, weil sonst kannst du die nicht ausführen. Sonst, wenn dein Chef oder deine Chefin dir nicht die Wahrheit sagen kann über das, was gerade im Unternehmen passiert, kannst du niemals ein guter Unternehmenssprecher sein, ein Kommunikator sein, weil du dann auch die Story des Unternehmens gar nicht weiter erzählen kannst, sondern dann läuft die in die falsche Richtung. Und ich glaube, das ist halt schon so das, was sich dann immer wieder so rausgestellt hat, was dann immer wieder passiert ist, dass ich Menschen getroffen habe, die mit diesem Vertrauen versucht haben, dann etwas Gutes zu schaffen, so auf allen Ebenen, ob das jetzt im klassischen Unternehmenskontext war oder eben halt dann auf der Kommunikationsebene.
Ja. Du beschreibst jetzt da so ein bisschen die Position jetzt in der Hierarchie gesprochen nach oben, ja, zu deinem Chef, deiner Chefin, da Vertrauen aufgebaut, für Fähigkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Du hattest ja auch so ein paar Stabstellen, wenn ich das richtig aus deinem Lebenslauf gelesen habe, zum Beispiel bei ProSieben am Anfang zumindest als Projektleiter für den Finanzvorstand. Also wieder mal eine ganz andere Fachlichkeit, aber in so einer Stabsfunktion jetzt erstmal als so Tausendsasser vielleicht super, also perfekt passend, aber du warst ja auch sehr, sehr schnell oft in direkter Verantwortung für Mitarbeiter, große Teams, oft auch auf Positionen, wenn ich jetzt an ProSieben denke, als Chief Information Officer, wirklich mangelt es jedenfalls laut dem Lebenslauf jeglicher fachlicher Eignung, wenn ich das mal so böse formulieren darf. Also wie gehst du damit um? Du musst dich ja jetzt nicht nur nach oben positionieren, sondern auch nach unten ins Team rein, die müssen dir Vertrauen entgegenbringen. Wie gehst du an so einen Job ran, der für dich auch fachlich was ganz Neues ist? Wie arbeitest du mit dem Team zusammen, das vielleicht wahrscheinlich ja sogar fachlich sehr viel tiefer drin ist in der Materie?
Auch da wieder, das hat in meinem Leben immer wieder ganz stark abgewechselt, ne? Also ich bin immer wieder auf Situationen gekommen, also in meinem ersten eigenen Unternehmen hatten wir über 700 Mitarbeiter. So, das habe ich einfach mal ohne irgendwelche Vorerfahrungen geleitet. Und das war auch eine Erfahrung, die mir aber in dem Moment nie so bewusst war. Aber ich glaube, das ist auch immer das Schöne, was, glaube ich, bisher mit Leute erkannt haben, relativ schnell, weil also ich bilde mir darauf ja auch nie was ein, sondern ich weiß, dass ich gerne, also ich leite gerne Teams und ich entwickle gerne Leute, Menschen und mache die aus Talenten dann richtige Superstars. So, das ist immer so etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, auf allen Ebenen, in allen Unternehmen. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Leute das verstehen, dass ich mich eben halt nicht jetzt als fachliche Koryphäe sehe, sondern eher als so eine Art Ermöglicher sehe, dass diese Menschen sich weiterentwickeln können. Dadurch habe ich es bisher immer, glaube ich, ganz gut geschaffen, eben halt mein Footprint irgendwie auch zu hinterlassen in jedem Unternehmen. Weil die Leute dann immer gemerkt haben, so jetzt beispielsweise so IT bei ProSiebenSat.1. Ich meine, ich habe eine Affinität zu IT und Tech, so gar keine Frage. Und ich kenne den Kontext und so weiter und so fort. Aber ich habe das nie studiert. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zeile codiert. So, und dann wird man eben mal eben vor knapp 450 Leute gesetzt. Und das war halt schon so, dass ich aber auch da wieder mit dieser sehr, sehr brutalen Transparenz reingegangen bin und gesagt habe, hey Leute, ich werde euch nicht erzählen, wie man Tech macht. Ich werde euch nur sagen, wie wir uns als Organisation besser entwickeln müssen, wie wir es schaffen müssen, Projekte erfolgreich umzusetzen, wie wir es schaffen müssen, unsere Objectives hinzubekommen, wie wir es schaffen müssen, die richtigen Leute an die richtigen Punkte zu setzen. Und allein diese Sache, das sehe ich dann halt auch immer wieder, ist ab einem gewissen Level von Management eben halt sowieso das Entscheidende. Da ist die fachliche Qualifikation, die ist sicherlich gegeben und deshalb war ja auch beispielsweise bei ProSieben auch immer meine Aussage, das ist nur eine temporäre Rolle, die ich da übernehme und das sollte keine langfristige Rolle sein, aber für eine gewisse Zeit so diesen Change einzuleiten in so einer Organisation, die neu zu bewegen und eine ganz andere Dynamik da reinzubekommen, ich glaube, dafür war das dann Ganze schon richtig und eben halt aber dann auch immer wieder mit einer sehr, sehr starken, versuchten Bescheidenheit eben halt da reinzugehen, dass die Leute verstehen, so nach dem Motto, ich stelle mich nicht über die, sondern ich bin Teil des Teams und ich bin aber gerne dann am Ende derjenige, der die Entscheidung trifft.
Spürst du denn, wenn du in so neue Rollen reingehst, Respekt jetzt in einem vielleicht positiven Sinne oder ich will nicht von Furcht sprechen, aber ist dir bewusst, was das bedeutet oder bist du tatsächlich so unbekümmert, dass du sagst, nee, ich schaffe das? Auf jeden Fall habe ich schon oft genug erlebt.
Genau, also ich würde mal behaupten, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ob das jetzt auf der privaten Ebene ist oder eben halt auf der beruflichen Ebene, habe ich einfach mittlerweile ein unfassbares Selbstbewusstsein in der Hinsicht. Das heißt, ich würde mal so behaupten, ich habe meinen kleinen Werkzeugkasten, mit dem weiß ich, wie ich jedes Problem auf der Welt gelöst bekomme. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten 10, 15 Jahren von einer Situation gestanden zu haben, von einer Situation gestanden zu haben, wo ich nicht mehr wusste, wie ich die lösen soll. So, sondern das hat sich einfach entwickelt und mittlerweile ist das ja auch so, dass ich einfach sehe, das funktioniert sehr, sehr gut und das kann ich auch weiterentwickeln und dadurch mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Deshalb, also so Angst oder Respekt habe ich auch, ich habe Respekt vor der Aufgabe, sicherlich, aber dass ich mir Sorgen mache, dass ich die nicht bestehe, die habe ich eigentlich nicht. Muss ich ganz klar sagen.
Und wenn man deinen Lebenslauf so anguckt, die ersten Stationen, da war ja wirklich kein Job wie der andere. Suchst du auch explizit diesen Nervenkitzel? Vielleicht kitzelt es bei dir ja gar nicht so an den Nerven, wenn du sagst, du bist da schon sehr überzeugt davon, dass du es auch kannst. Aber brauchst du diesen Reiz, es immer wieder komplett neue Probleme, die du lösen kannst?
Ja, also in einer gewissen Weise ja. Also ich habe mir das ja damals immer so gesagt, so den einzigen Plan, den ich mir so in einer gewissen Art und Weise so grob skizziert hatte, war immer, dass ich gesagt hatte, so in meinen 20ern möchte ich eigentlich so gefühlt jeden Job machen, der mir irgendwie hingesetzt wird, ohne auch nur ein einziges Mal aufs Geld zu gucken. In den 30ern will ich versuchen, irgendwie so eine Art Generalist zu sein, dass ich sage, so ich kann eigentlich alles richtig gut und habe das auch bewiesen für mich selber. Und mit dann ab 40 war dann immer so die Idee, so nach dem Motto, jetzt drehe ich dann nochmal das richtig große Rad. So, das war so die grobe Einordnung, die ich mir gegeben habe. Und wenn ich mir das angucke, so in den ersten, also ich habe mir nie diese, das Verrückte ist immer, ich habe das erst relativ spät immer erst gemerkt, so nach dem Motto, dass ich, also ich glaube, das war bei ProSieben auch so, dass mir einfach aufgefallen ist, dass ich in meinem Leben bis dahin noch nie einen Job zweimal gemacht habe, von der Funktion her. Und als ich dann jetzt auch zu Mio gegangen bin, war das ja genau dieser Bruch, wo ich jetzt gemerkt habe, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, ich weiß, wie die Sachen funktionieren, ich habe ein Gefühl dafür, wie man das macht. Und jetzt kann ich das erste Mal wieder in eine Rolle gehen, die ich grundsätzlich in der Art schon mal gemacht habe, wie ich damals bei Zalando schon mal gemacht habe, und kann hier aber jetzt an einem sehr, sehr frühen Punkt in einem Unternehmen das Ganze von vornherein strategisch so aufsetzen, dass es richtig wird. Weil bei Zalando beispielsweise war meine Tätigkeit in der Kommunikation ja pures Lernen. Also da habe ich nur gelernt von der ersten Minute an, so, weil ich es einfach überhaupt nicht kannte. Und jetzt bei Omio kann ich dementsprechend schon sagen, so nach dem Motto, hey, ich brauche diese und diese Leute als erstes in meinem Team. Ich weiß, das und das ist wichtig. So können wir das Ganze aufziehen. Und deswegen fällt mir das dann auf der einen Seite sehr, sehr leicht. Auf der anderen Seite bietet es mir aber dann aber auch die Möglichkeit, eben halt auch strategisch das Unternehmen dadurch natürlich ganz anders zu unterstützen. Und auch für den CEO da nochmal vielleicht auf einer ganz anderen Ebene auch noch ein Sparring-Partner zu sein.
Jetzt hast du sowohl die Erfahrung gemacht, selbstständig zu sein, eigenes Unternehmen zu haben, in Startups in frühen Phasen bis zum IPO mitgegangen zu sein, warst in einem, also ich kenne ProSieben jetzt außer Innensicht nicht, würde mal vermuten, ist doch eher ein klassischer Konzern, jetzt wieder Startup. Ist das, was man als Führungskraft braucht, tatsächlich so generell, generisch, dass man das in solchen verschiedenen Kontexten überall gleich anwenden kann? Also nicht nur, dass wir jetzt schon festgestellt haben, dass deine Rolle als Kommunikator offensichtlich eine sehr gute Basis ist für jede Art von Führungsjob, sondern die Frage, ob das sich gleichermaßen eignet für Führung im klassisch verstandenen Konzernsinne bis hin zu Startups, die ja vielleicht doch noch ein bisschen dynamischer und selbstorganisierter in der Regel aufgestellt sind.
Also aus meiner Erfahrung im Startup ein gutes Tech-Startup sollte es relativ schnell verstehen, dass ein guter Kommunikator und eine gute Kommunikatorin sehr, sehr früh sehr, sehr hilfreich ist für die Entwicklung eines Unternehmens. Ich glaube, in einem Konzern oder auch in einem klassischen mittelständischen, auch Familienbetrieb, wie auch immer, alles, was da eben halt schon eine gewisse Art von Routine hat im Business Model, da würde ich immer sagen, da sind Kommunikatoren definitiv perfekte Leute, weil du als Kommunikator eben halt auch schon wenigstens so ein Grundgespür hast für die politischen Nuancen. Die gibt's ja in einem klassischen Startup so gesehen nicht. Also ein gutes Startup ist ja am Anfang so krass politikfrei, in Anführungsstrichen, dass eben halt wirklich sehr stark nach Ehrgeiz, Leistung und jetzt wir gehen nach vorne alle geführt wird. In einem klassischen Konzern wird ja viel mehr erstmal auf mich selber geguckt, dann rechts und links und dann überlegt, macht es überhaupt Sinn, jetzt den Schritt nach vorne zu gehen oder bringe ich mich damit in irgendeine Gefahr? So, also das ist ja auch das, was ich versuche ja auch irgendwie immer bei den Unternehmen, mit denen ich auch ansonsten so zusammenarbeite, einfach sehr stark reinzubringen, dieses modernes Leadership. Also modernes Leadership eben halt, was darauf ausgerichtet ist, eben halt Leute zu fördern, Talente zu fördern, sehr, sehr egofrei zu sein. Also das ist ja immer mein herrlichstes Zitat von Steve Jobs, ist ja immer dieses so nach dem Motto, wenn du gute Leute einstellst, dann ist das Erste, was du machen sollst, geh ihnen aus dem Weg und sorg dafür, dass sie arbeiten können, dass sie loslegen können und ihr Talent einbringen können. Und das Schlimmste ist eben halt, das habe ich in ganz vielen Unternehmen gesehen, wenn man versucht, Top-Talente zu holen von außen und denen dann zu erzählen, wie sie arbeiten sollen und man eigentlich denkt, so warte mal, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die kommen ja eigentlich, um eben halt ihre Qualität reinzubringen. Die müssen sich doch nicht in ein vorgefertigtes Korsett setzen, was unter Umständen eben halt schon in den letzten Jahren nicht mehr zu dem Wachstum oder zu der Entwicklung geführt hat, weswegen man jetzt gerade nämlich diese Top-Talente braucht.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist jetzt das erste Mal im Grunde wieder in deiner Karriere auf einem Job, den du schon mal hattest. Hast du ein bisschen erzählt, warum auch. Jetzt hast du vorhin einen schönen Satz gesagt, du glaubst, du hast jetzt inzwischen in deinem Werkzeugkoffer genug Tools, um so jedes Problem auf der Welt zu lösen. Hast jetzt einen Job angetreten in einem Reisestartup und ich weiß nicht, wie lange du vorher schon dabei warst, bis jetzt Anfang des Jahres mit der Corona-Pandemie wahrscheinlich so der schlimmste denkbare und wahrscheinlich vorher gar nicht denkbare Einschlag kam, den sich so ein Unternehmen vorstellen kann. Ich habe irgendwo gelesen, 95% Einbruch bei den Reisebuchungen. Also das ist ja wirklich ein existenzielles Thema und definitiv eins, was ohne Beispiel bisher war, von jedem zumindest erlebt auf dieser Welt. Der hat so eine Situation noch nicht mitgemacht. Wie gehst du mit solchen Problemen um, wo dir vielleicht ja dann doch mal das Werkzeug im Werkzeugkasten fehlt? Wie seid ihr damit bei Omnio umgegangen?
Also erstmal muss man ganz klar sagen, ja, das war also der absolute Wahnsinn. Wobei andererseits muss ich mal sagen, ich finde ja solche Krisen, auch wenn sich, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde sie ja schon immer wieder cool, dabei zu sein. Also so etwas miterleben zu können, mitten im Auge des Orkans zu sein, in so einer Situation und auch wirklich in so einem Reisestartup genau in so einer Krise zu sein, wo man wirklich innerhalb von ein paar Tagen sieht, oh, krass, das, was da gerade passiert, das wird alles auf den Kopf stellen und oh mein Gott, sind wir überhaupt darauf vorbereitet? Also diese Form von Krisenmanagement, ich habe ja direkt das Krisenmanagement bei Omio übernommen. Also ich war gerade ein paar Wochen im Unternehmen. Dann wurde sofort gesagt, okay, ja, wir sehen, hier geht was gerade in die vollkommen falsche Richtung. Boris, du bekommst jetzt hier die Verantwortung, Krisenmanagement für die gesamte Company. Übernimm das einfach mal. Hier sind noch die zwei, drei Leute. Kümmere dich darum, dass das Ding jetzt so schnell wie möglich im Griff ist. Und das, also ja, auf der einen Seite ist das natürlich eine Krise, die es noch nie gegeben hat, aber wenn ich jetzt wieder auf den Werkzeugkasten komme, ist das halt im Endeffekt so, dieser Werkzeugkasten hat einen riesengroßen Vorteil, der ist robust, der ist auf alles eigentlich aus meiner Sicht mittlerweile universell adaptierbar. Also das heißt, also wie geht man in so einer Krise um? Man sieht halt, okay, das Business Model fliegt uns um die Ohren, wir verlieren eigentlich die Geschäftsgrundlage innerhalb von Tagen. Wie gehen wir damit jetzt um? Haben wir genug Geld? Kommen wir damit klar? Brauchen wir jetzt Geld? Wie sind wir, wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter sicher sein können zu der Zeit zum größtmöglichen Ausmaß? Und wie gehen wir dann im letzten Schritt dann auch mit unseren Kunden um in so einer Situation? So. Und in der Kommunikation ist das dann aus meiner Sicht dann, das war der riesengroße Vorteil, dass ich eben halt schon diese ganzen Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, dass ich da einfach sagen konnte, okay, das Wichtigste ist jetzt gerade interne Kommunikation. Also es gibt, ist immer mein Mantra, dass die interne Kommunikation der zentrale Baustein einer jeglichen Unternehmensstrategie heutzutage sein muss, weil sie einfach die einzige Möglichkeit ist, eben halt die Leute so aufzuladen, dass sie verstehen, warum sie für das Unternehmen arbeiten, warum sie an die Vision des Unternehmens glauben und warum sie auch dazu führen, dass eben halt tolle andere Leute zu dem Unternehmen dazustoßen und dadurch das Unternehmen immer weiter besser machen und das auf Dauer. Und da geht sie eben halt nur mit interner Kommunikation. Und die sind halt wirklich dann innerhalb von 0,nix an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben gerade eine tolle neue Strategie kommuniziert. Super, wir haben vorher eine Mitarbeiterbefragung gehabt, die war echt nicht positiv. Und die Leute haben gesagt, ihr wechselt eure Strategie ein bisschen schnell immer wieder. Und im Endeffekt kommen wir da an, kommunizieren die Strategie und 4 Wochen später kommt Corona und de facto war jegliche Strategie im Arsch. So, und wie kriegst du es hin, dass du jetzt in so einer Situation die Leute wieder eingefangen bekommst und du hast die Leute nicht mehr vor Ort? Also wirklich ganz schlimme Sachen, die zur gleichen Zeit passieren. Und da haben wir dann, also Naren und ich, also der Gründer von Omio oder GoEuro und ich, wir haben dann halt im Endeffekt ganz schnell so ein paar Grundprinzipien aufgestellt. Und das eine war halt eben halt in der Kommunikation, dass wir gesagt haben, volle Transparenz, absolute Erhöhung der Frequenz, also so viel Frequenz wie nur möglich und belastbare Aussagen, also konkrete Aussagen nur. Und das waren so die drei Sätze, die wir uns aufgeschrieben haben, wo wir gesagt haben, so die befolgen wir jetzt. Das heißt, wir haben dann auch zweimal in der Woche All-Hands-Meetings gemacht, wo wir einmal so ein bisschen sagen, was passiert diese Woche und einmal in der Woche dann auch nochmal gesagt haben, so das sind die erfolgreichen Themen, die gerade passieren. Dazu auch immer noch ein paar Updates zu, gehen wir jetzt in Kurzarbeit, wie gehen wir mit bestimmten kritischen Situationen um und so weiter und so fort. Also diese ganze Form der Updates den Mitarbeitern gegeben haben. Und darüber hinaus haben wir noch so drei Phasen definiert ganz früh, dass wir gesagt haben, so okay, erstmal so die erste Phase ist halt Adapt and Acknowledge. Ne? Also wir müssen erstmal überhaupt verstehen, was passiert hier gerade und wir müssen akzeptieren, dass das, was da gerade passiert, alles das, was in der Vergangenheit passiert ist, auf den Kopf stellt. So, dann heißt es, zweite Phase ist dann halt dieses Manage and Navigate Through, also wo wir dann einfach im Endeffekt gucken müssen, okay, haben wir genug Geld? Wie kriegen wir den Kundenservice hochgefahren? Wie kriegen wir die richtigen Informationen von unseren Providern, wenn alle Leute alle Reisen canceln, überall in Europa, überall auf der Welt. Wie kommen die mit unserem Kundenservice klar? Wie kommt unser Kundenservice mit den Providern klar, damit die jeweiligen Policies, die ja überall auf der Welt anders waren, in dieser ersten Phase von der Krise, wo jedes Unternehmen, das eine Unternehmen hat, sofort Stornierung zugelassen, die anderen haben gesagt, nee, ihr kriegt nur Voucher und so weiter. Also dieses ganze Dickicht dadurch zu navigieren, war so die zweite große Phase. Und die dritte Phase, und da sind wir jetzt gerade drin, ist halt looking ahead. Also wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Krise raus und wie müssen wir unser Geschäftsmodell jetzt adaptieren, dass wir eben halt trotzdem weiterhin erfolgreich sind und wieder auf den Pfad zurückkommen, auf dem wir vorher waren, nämlich ein sehr stark wachsendes Unternehmen zu sein.
Glaubst du, dass wir in Summe und insbesondere die Reisebranche wieder auf den Pfad von vorher zurückkommen kann?
Also ich glaube zum Glück nicht, um ehrlich zu sein, das hört sich jetzt ein bisschen ungewöhnlich an, aber ich glaube, dass durch diese Krise bestimmte Trends nochmal verstärkt werden. Also ich glaube, die Flugbranche wird es wesentlich härter treffen als jede andere Branche. Ich glaube, die Flugbranche wird es generell länger brauchen, aber dadurch, dass eben halt auch der Nachhaltigkeitstrend vorher ja schon eingetreten ist, werden Leute jetzt sich nochmal ein zweites Mal nochmal genauer überlegen, macht es Sinn, mit dem Flugzeug zu reisen? Also ich glaube, dass vor allen Dingen jetzt im Bereich Geschäftsreisen wird das einen enormen Effekt haben. Also für jeden Finanzler war das, glaube ich, der absolute Traum, diese Krise, weil sie gesehen haben, anscheinend ist das dicke Spesenkonto, was wir unserem Top-Management jedes Jahr zugestehen, vielleicht doch totaler Schwachsinn. Und es geht dann nur darum, also ich habe diese Sachen ja alle erlebt, nicht nur bei den Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, aber auch in meinem Bekanntenkreis, als die Leute, die einfach mehr darüber reden, ob sie jetzt einen Senatorstatus haben oder wie sie es schaffen, vom Senator in den Hon-Status zu kommen. So diese Absurdität gibt es ja immer noch und die wird jetzt endlich, glaube ich, ganz schön stark gekillt werden. Also ich glaube, an der Stelle werden wir einen sehr positiven Effekt aus der Krise haben. Auf der anderen Seite haben wir aber ein paar andere Trends. Also ich glaube, also unsere Assumption ist aktuell, dass die Reisebranche erst in 2 Jahren wieder da ist, wo sie 2019 war, vom Volumen in Sachen Euro. Wir glauben aber schon, dass der Split auf die verschiedenen Bewegungen, Transportmittel eben halt schon sehr stark variieren wird. Und wenn wir jetzt in einer Situation wären, wo wir in Europa ein liberales Bahnnetz hätten, so, glaube ich, würde das gerade für Europa ein Traum sein, diese Corona-Krise, weil endlich der Shift Richtung Zug und Bahn wäre viel einfacher machbar. Leider befinden wir uns ja immer noch im Mittelalter hier in Sachen Bahnsituation hier in Europa mit diesen ganzen alten großen Unternehmen, die nichts Besseres zu tun haben, als ihre eigenen Pfründe zu verteidigen, wie Deutsche Bahn, SNCF und so weiter und so fort. Was wirklich nicht schön ist und was auch uns als Kunden, glaube ich, echt viel Schmerzen bietet, ne? Dass wir einfach nicht einfach mal so sagen können, ich möchte jetzt von Berlin nach Madrid mit dem Zug und das ist eigentlich eine geile Reise und das ist eigentlich ein Roadtrip und den möchte ich eigentlich zelebrieren. Nein, da gibt es 1000 Möglichkeiten, wie die Bahnverbände, die es dazwischen gibt, die das Konsumentenleben so schwer wie möglich machen. Und da wollen wir mit Omio ja reinsteigen, aber das muss man sagen, das ist auch ein Kampf, der ist ganz schön heavy, um es mal so auszudrücken. Ja, also das heißt, ich glaube schon, die Reisebranche wird zurückkommen. Ich glaube aber auch, sie wird anders zurückkommen. Und ich glaube, wenn die nachhaltigeren Transportmittel nicht jetzt diese Krise auch als Chance verstehen, dann wird es leider natürlich auch viele Leute geben, die wieder aufs Auto zurückgreifen, was aus meiner Sicht die absurdeste Variante dieser ganzen Krise wäre.
Jetzt sprachst du gerade von Kampf, das ist ganz schöner Kampf, hast aber vorhin auch schon, man hörte fast so ein bisschen das Funkeln in deinen Augen, dass diese Krise jetzt auch insofern spannend ist, weil sie einmalig ist, man eine Menge lernen kann. Und ich würde gerne mal ein bisschen nochmal eine Ebene tiefer eintauchen in die Frage, wer ist dieser Boris, der so einen Gefallen findet, an dem immer wieder Neuanfang, an auch solchen Krisen und da noch irgendwie das Funkeln in den Augen hat, um mit dem Versuch, sie zu lösen. Es gibt eine Situation, über die du offen berichtet hast, 2014 ist bei dir Hautkrebs diagnostiziert worden, in einer Phase, in der du beruflich sicher, wie wahrscheinlich den Rest deines Lebens auch, aber da vielleicht nochmal besonders stark eingespannt warst. Das war das Jahr, in dem du bei Zalando warst, in dem Jahr, in dem, glaube ich, Zalando zumindest, war es 2014, an die Börse gegangen ist.
Ja.
Also sicher da schon eine Belastung, dann diese sicher existenzielle Erfahrung dort. Und trotzdem liest man von dir 2 Jahre später einen Blogbeitrag, wo du, wie ich finde, extrem reflektiert und nüchtern diese Situation schilderst. Ist das dieser Umgang mit Krisen dort gewachsen oder warst du vorher schon vom Typ her so veranlagt, dass du dann auch mit dieser persönlichen Krise so gut von außen jedenfalls betrachtet umgehen konntest?
Ich glaube auch da wieder, das baut alles aufeinander auf. Ich glaube, ich hätte die Krise 2014 nicht geschafft, wenn ich nicht die ganzen anderen Krisen vorher schon gemeistert hätte. Also um ehrlich zu sein, die schlimmste Krise in meinem Leben war sicherlich 2010. Also 2010 war als Jahr für mich wirklich, das war das ultimative Fuck-up-Jahr, weil im Endeffekt innerhalb von kurzer Zeit mein gesamtes Leben privat und beruflich vollkommen an die Wand gefahren ist. Also ich bin damals aus einem sehr, sehr schwierigen Umfeld gekommen. Ich war damals so der Manager für Deutschlands größten Eventmanager. Und das war eine enorme Herausforderung. Das war hier in Berlin und Barcelona und Südfrankreich. Da habe ich diese großen VIP-Events gemacht. Hier, du kommst ja aus Hannover. Ich habe in Hannover damals immer den Nord-Süd-Dialog gemacht mit Christian Wulff und Günther Oettinger. Mhm. Also Riesenprestige, solche Events zu machen. Aber ich war danach einfach nur noch moralisch und auch irgendwie so psychisch einfach vollkommen am Ende. Komm halt hier nach Berlin, hatte vorher gute Freunde aus der Startup-Szene kennengelernt, die damals hier StudiVZ und so weiter gegründet haben. Und die haben mir die Chance gegeben, in einem jungen Startup eben halt Geschäftsführer und so gesehen auch Mitgründer oder irgendwie sowas zu sein. Und um ehrlich zu sein, hätte ich diesen Job gar nicht antreten dürfen, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon echt gar nicht vollkommen in der Lage dazu, weil ich einfach noch vollkommen exhausted war. Und dann ist innerhalb von ein paar Monaten, also A, ist das Geschäftsmodell nicht wirklich, es war ein Online-Magazin, das war nicht wirklich nachhaltig. Ich war aber quasi gefühlt aus meiner Sicht für viel zu viele Sachen dort verantwortlich, was ein absoluter Fehler von meiner Seite war, dass ich mir das überhaupt habe aufschotzen lassen. So. Dann ist um mich herum alles zusammengebrochen. Da habe ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt. Dann ist mein Vater sehr schwer krank geworden. Dann hat meine Bank, weil eben halt noch die Finanzkrise war, hat meine Bank gesagt, okay, du hast jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr ich konnte mir mein Gehalt nicht auszahlen. Dann hat meine Bank mir meinen damaligen Kredit von meinem Startup kündigen wollen. Das heißt, innerhalb von 0,0 stand ich halt quasi mit alles um mich herum hat gebrannt. So. Und das war die einzige Phase in meinem Leben, wo ich wirklich mal ein paar Tage wirklich mit Panikattacken auch im Bett lag. So. Und das war schon überaus dramatisch, weil, wie gesagt, mein Vater lag im Sterben zu dem Zeitpunkt schon. Der so mein engster Freund war und mein bester Freund immer war und der wichtigste Mensch in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und das war einfach der absolute Horror, was ich da, also weil dann da hat die Firma, mit der ich da gearbeitet habe, hat mir dann halt sehr schwere Vorwürfe gemacht. Staatsanwaltschaft war hinter mir her, es gab eine Pressemitteilung, Boris Radke entlassen wegen unsauberen Sachen und so weiter. Ich war gefühlt 6 Monate eigentlich nicht zurechnungsfähig in dieser Situation. Also wirklich der absolute Horrormoment. So, und genau in dieser Phase kam durch Zufall eben halt ein alter Kindergartenfreund auf mich zu und meinte so, ja, ich bin hier gerade in so einem Startup angekommen. Ich hatte dir ja vorher erzählt, ich war in einem anderen Unternehmen, da bin ich aber nach 2 Monaten wieder gegangen und jetzt bin ich hier bei so einem Online-Startup, wir verkaufen Schuhe online. Und da habe ich gesagt, so, ja, so ein Schwachsinn, das macht doch kein Mensch. Also welche Frau ist so doof und kauft Schuhe online? Also das muss man mir erstmal erzählen, mit meinem damals hochgradig digitalen Verständnis. Und ich war immer noch, also ich wusste, normalerweise hätte ich gesagt, ich bin jetzt die nächsten 2 Jahre nur mit Gericht und mit Privatinsolvenz und Familientragödie und allem beschäftigt. Sitze ich da und sage dann halt so, ja, ich kann euch vielleicht ein bisschen helfen da bei Zalando, keine Ahnung, was ihr da macht. Ich kann euch helfen, wie man ein Logistikzentrum baut. Habe ich das vorher schon gemacht? Nein, aber ich kann euch sagen, wie man an die politischen Kontakte kommt. Ich kann euch sagen, wie man es aufbaut, dass man so einen Prozess hinbekommt und so weiter. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und So bin ich dann bei Zalando angekommen. Ich habe am Anfang einen 30-Tage-Vertrag bekommen bei Zalando. Das muss man immer sagen. Also Ruben, weil kein Mensch hat mir ja damals vertraut, weil alle diese Story gehört haben, dass ich da so im Bösen dabei aus Berlin rausgejagt wurde sozusagen. Und mir hat ja niemand vertraut. So. Außer eben halt mein Kindergartenkumpel, der halt gesagt hat, ja, gib dem doch mal eine Chance und vielleicht klappt's ja. Naja, und dann ist daraus dann halt einfach eine enorme Erfolgsgeschichte geworden. Aber dann ist anderthalb Jahre später mein Vater gestorben, was dann halt auch nochmal sicherlich absolut, also gerade in der Phase, wo wir das zweite Logistikzentrum für Zalando gebaut haben, ist mein Vater dann halt gestorben. Und danach, ich werde nie vergessen, ich glaube, der Tag, nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich Ruben angerufen, mir einen der Co-CEOs von Zalando, und habe gesagt, so Ruben, weißt du was, jetzt bin ich wieder befreit. Ich habe eigentlich alles hinter mir gelassen. Ne? Ich habe auch damals da das alles mit dem Gericht, habe ich alles geregelt während der Zalando-Zeit, also parallel noch meine Sozialstunden während der Arbeit abgeleistet und so weiter und so fort. Alles irgendwie in den Griff bekommen. Und meinte dann so, jetzt bin ich wieder bereit für Verantwortung. So. Und er guckte mich nur an und so meinte, ja, du warst gerade mal einfach die zwei größten Logistikprojekte in der Geschichte des Unternehmens geleitet. Es ist nicht so, als wenn du wenig Verantwortung gehabt hättest. Hm. Aber wenn du willst, kriegst du mehr. So, und dann schrieb er mir, ich glaube, eine Stunde später eine E-Mail an alle, so nach dem Motto, Boris wird neuer Kommunikationschef von Zalando. Und ich so, what the fuck? Also das wollte ich ja gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Kommunikation macht. So, und dann kam ich irgendwie in dieses Kommunikationsthema rein. Dann waren das irgendwie 2 Jahre ja wirklich gefühlt nur Krisenmanagement, weil wir einen Shitstorm nach dem anderen hatten bei Zalando. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir in den Börsengang reingehen und wir fangen wirklich an, ich glaube, das war die Woche, in der wir die ITF rausgesetzt haben, also die Intention to Float, also dass wir jetzt bereit sind, in diesen Prozess einzusteigen. Und in dem Moment kam meine damalige Partnerin zu mir und meinte halt so, ja, du hast da am Rücken irgendwie so ein Muttermal. Und ich sagte, oh, scheiße, ich weiß, dass Muttermale bei mir eine ganz kritische Sache sind, das wurde mir immer schon von meinen Ärzten gesagt, also vor der Arbeit gehe ich mal kurz zum Hautarzt, lass mir das wegmachen, so wie immer, und da wird schon nicht sein. So, ja, und dann bekam ich wirklich eine Woche später dann die Diagnose schwarzer Hautkrebs, auch schon in einem Stadium, was eben halt nicht mehr einfach war. Habe mich dann, also das während der Phase, wo wir an die Börse gehen sollten und ich verantwortlich für die Kommunikation war, ein riesen Prozess dahinter gefahren wurde, wo ich zum Glück super Leute um mich herum hatte, die das alles sehr, sehr gut aufgefangen haben und auch mit Zalando einfach ein traumhaftes Umfeld hatte, wo die Leute das, also mich in allem unterstützt haben. Aber ich habe trotzdem alles weitergemacht. Also ich habe sogar noch auf dem Weg in den OP habe ich noch E-Mails geschrieben. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war auch nicht cool. Ich glaube, mein Team fand das auch echt freaky damals, weil die gesagt haben, Alter, es geht jetzt hier um dein Leben. Aber ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Also das war überhaupt nicht bei mir bewusst in dem Moment, wie kritisch die Situation eigentlich war. Und dann kam halt die nächste Diagnose dann im Anschluss daran, dass sogar auch noch Metastasen schon sich entwickelt hatten. Also es war dann wirklich, ja, dann kamen dann die Ärzte zu mir und meinten so nach dem Motto, jetzt ist ihre Überlebenschance noch so 50% für die nächsten 5 Jahre. Währenddessen habe ich aber die ganze Zeit weitergearbeitet. Also ich habe mich ja dann sogar noch aus der Charité selbst entlassen, um nach Frankfurt zu fliegen mal eben und den Börsengang mit auf dem Parkett zu sein. Und habe auch damals noch auf dem Parkett die ganzen Interviews gemanagt mit den ganzen Pflastern um mich herum. Also das war absurd, also selten dämlich im Nachgang auch. Aber will ich auch nie jemandem empfehlen, so bescheuert zu sein, wie ich damals war.
Was hat dich damals getrieben? Also war es eine Flucht?
Nee, überhaupt nicht, sondern ich wollte das ja. Ich fühlte mich ja gut. Also es war überhaupt nicht, dass ich mich... Das Schlimme bei dem Krebs war ja immer, dass es meinem Umfeld schlimmer damit ging als mir selber. Weil, wie gesagt, durch die Erfahrung, die ich davor gemacht habe, war ich so... Also ich wusste, wie man mit Krebs umgeht. Ich wusste, was jetzt, wie ernst die Situation ist. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst, mein Leben zu verlieren, weil ich gesagt habe, so, selbst wenn ich sterben werde... Ganz ehrlich, ich habe bis dahin ein ultra geiles Leben gelebt. Also ich habe Sachen erlebt, wo Leute, die nie in ihrem Leben studiert haben, die nie in ihrem Leben aus irgendeiner reichen Familie kommen oder so etwas. Ich habe Sachen gesehen, die hat kein anderer gesehen, so in der Form und in der Intensität. Und ich habe tolle Menschen gesehen, überall auf der Welt. Deswegen war da nie irgendeine Angst. So. Und das war halt schon so, wo andere Leute, glaube ich, vielleicht dann halt diese Angst haben, das zu verlieren. War bei mir einfach nur so, ich habe so viel gewonnen. Also, whatever. Also, und ganz ehrlich, ich will einmal in meinem Leben auf diesem Parkett stehen und sagen können, hey, ich war dabei, wie ein Börsengang gemacht wurde. Das macht man einmal im Leben wahrscheinlich. So, und dann bekam ich halt diese, dann habe ich eine sehr harte Therapie gemacht. Und während dieser ganzen Therapie habe ich komplett durchgearbeitet. Und ich habe nie auch nur einen Tag wegen dieser Therapie dann halt gefehlt. Und das war immer so geil, weil in der Charité kamen dann immer die Ärzte zu mir und sagten so, Radke, Ihnen ist schon bewusst, dass 60% der Leute diese Therapie abbrechen müssen, innerhalb der ersten Monate in der Regel auch schon, und dass von den anderen 40% nur maximal 5% in der Lage sind, ein gutes Leben zu leben. Und ich so, ja, aber mein Gott, das kriege ich schon hin. Also das sehe ich überhaupt nicht als das Problem.
Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, du würdest das keinem anderen empfehlen. Es klingt so, wie du es erzählst, aber fast danach, als war es dein, vielleicht dein Erfolgsfaktor, dass du, ja, du hast das in dem Blogbeitrag beschrieben, als du hast es nicht zu dem Zentrum deines Lebens gemacht, diese, ja, Krankheit.
Absolut. Also das definitiv. Das war aber auch so interessant. Ich hatte einfach auch super Ärzte, ne? Also hier in der Charité, so ein Dr. Kieker, das war schon der absolute Hammer, wie der einfach so unfassbar, also ich bin halt auch, ich habe halt gelernt, durch diese ganzen Sachen sehr, sehr rational zu sein im Leben. Und der saß halt vor mir und sagte so nach dem Motto, ja, aber ganz ehrlich, Leben, also klar, ich kann Ihnen jetzt die Statistiken hinlegen und so weiter, wie hoch die Chance ist, dass Sie das überleben. Aber was bringt Ihnen das? Also das Wichtigste, was ich Ihnen mitgeben kann, ist, leben Sie Ihr Leben privat so gut es geht. Versuchen Sie alles das, was möglich ist, zu machen, damit Ihr Leben weiter bestehen bleibt. Und reduzieren Sie Ihr Leben nicht auf diese Krankheit, weil dann haben Sie keine Chance. Weil, wobei man natürlich auch sagen muss, Hautkrebs an der Stelle war dann wiederum ein Vorteil. Auf der einen Seite ist Hautkrebs unfassbar gefährlich. Auf der anderen Seite hat es einen großen Vorteil, dass man jetzt nicht, wie jetzt bei Lungenkrebs oder mein Vater hatte damals Kehlkopfkrebs, so, dem wurde der Kehlkopf rausgenommen. So, das ist, da ist das Leben, also da reduziert man Lebensqualität auf ein Level, das war unfassbar. Ich hatte das Risiko, dass ich meinen rechten Arm verliere durch diese ganzen Operationen, aber das war ein Risiko, was ich bereit war einzugehen, und ich habe es ja auch hinbekommen. Also ich habe bis heute keinerlei Nebenwirkungen bekommen, obwohl alle mir gesagt haben, du wirst dein Leben lang nie wieder Basketball spielen können, Fußball spielen können, Tennis spielen können und so weiter und so fort. Das wäre für mich immer der Horror gewesen. Ich kann alles wieder machen, so als wenn ich nie was anderes getan hätte. Ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, so fit wie aktuell. Und das ist halt aber etwas, was absolut entscheidend war, dass ich einfach gesagt habe, ich will mein Privatleben behalten, ich will weiter arbeiten, ich will weiter unfassbar viele soziale Kontakte haben, und ich will gar nicht über die Krankheit reden. Die meisten Leute bei Zalando bis zu diesem Blogbeitrag wussten ja überhaupt nicht, dass ich krank war in der ganzen Zeit.
Jetzt hast du in so einem Nebensatz gesagt, das Verrückte war, dass eigentlich für dein Umfeld diese Situation belastender war als für dich selbst. Ich selbst kenne es nur aus der anderen Perspektive. Mein großer Sohn hatte mal eine Veränderung am Knochen, wo lange nicht klar war, ob das bösartig oder gutartig war, mit 3 Ärzte, 5 verschiedene Meinungen und so. Waren wirklich sehr belastende Wochen oder Monate. Möchte ich bitte nicht normal erleben. Da habe ich damals noch gedacht, naja, für meinen Sohn haben wir es auch versucht, fernzuhalten. Er war noch relativ klein damals. Der versteht einfach noch nicht, um was es da geht. Da hat mich das nicht so gewundert, dass es vielleicht für uns als Eltern belastender war als für das Kind. Aber worauf führst du das bei dir zurück, dass du eigentlich selbst damit besser umgehen konntest als dein Umfeld?
Das hört sich immer so lustig an, aber dieses Wort Robustheit ist am Ende so für mich so eins der entscheidendsten, was man irgendwie im Leben schaffen muss, egal ob das privat ist oder beruflich ist. Man muss dafür kämpfen, robust zu sein für alle Themen, die passieren können, weil das zeigt uns ja jetzt dieser Corona-Schock, das zeigen uns Sachen wie der 11. September, das zeigen uns aber auch all die anderen Sachen, die in unserem Leben passieren können, mit verlorener Liebe, mit was ich alles so passieren kann. Wenn man es nicht schafft, ein Umfeld um sich herum zu bauen und ein eigenes Mindset zu schaffen, was robust ist, was in der Lage ist, solche Schocks auszuhalten, dann wird es einfach heutzutage schwer, weil das Leben gefühlt nur noch aus so mehreren Schocks besteht, gefühlt so durch die Welt, in der wir mittlerweile leben, ne? Und ich glaube, da war einfach mein Werdegang einfach absolut prägend, weil ich halt einfach gefühlt sehr früh dieses Krisenmanagement gelernt habe und auch immer wieder gelernt habe, dass viele Leute aus der Krise immer trotzdem sehr, sehr stark rausgekommen sind. Und das Schlimmste waren die Leute, die in der Krise sich mit sich selbst nur beschäftigt haben und irgendwie gedacht haben, ich kläre das mit meinem Therapeuten. Und das waren halt immer so Sachen, wo ich immer gesagt habe, so hey, nee, du musst einfach nur eine gute, also du musst das bestmögliche Verständnis für das haben, was dich zu dem gemacht hat, wer du bist. Und das hilft dir dann aber auch, die nächsten Schritte in deinem Leben immer so bewusst zu gehen, dass du nicht in das Risiko reinläufst, dass du irgendwann dastehst und denkst so, what the fuck, was ist das denn hier eigentlich gewesen, dieses Leben?
Jetzt habe ich trotzdem immer noch diese Frage, wie kamst du dahin, wenn ich mir überlege, dass einige von den Dingen, wie du sie geschildert hast, bis hin zu der abgeklärten Haltung zu sagen, trotz junger Jahre, die du damals ja nur alt warst, ich habe doch so ein super Leben gehabt, da kann ich mich jetzt gedanklich schon mal von ein bisschen befreien, dass es jetzt so ganz schrecklich wäre, wenn es zum Äußersten käme. Das entwickeln die meisten Menschen nie. Andere brauchen ihr ganzes Philosophenleben lang, um dahin zu kommen. Gab es Personen, von denen du dir das abgeguckt hast, Situationen noch in früherer Kindheit, die dich so früh so, mir fällt kein besseres Wort als abgeklärt ein, gemacht haben?
Also wie gesagt, ich glaube immer, mein größtes Asset ist immer gewesen, dass ich aus einer tollen Familie komme. Ne? Also ich habe einfach meine Mutter und ihre zwei Schwestern, also drei, ich bin halt quasi davon drei Frauen großgezogen worden mit noch meiner Großmutter, die mütterlicherseits, die bei uns zu Hause gewohnt haben. Das heißt, und mein Vater war halt quasi so der einzige Mann neben mir im Haushalt. Und weil meine beiden Tanten hatten auch noch beide jeweils Töchter. Das heißt, wir waren halt wirklich so eine reine Frauenfamilie so geprägt. Und dann war ich quasi so der kleine Prinz, der da irgendwie drin aufgewachsen ist. So, und ich habe aber immer diesen unfassbar krassen Zusammenhalt der Familie gespürt. So, egal was passiert ist, diese Familienliebe und dann eben halt auch diesen Vorteil zu sehen, eben halt auch ein Paar mit meinen Eltern, die halt einfach sich bedingungslos geliebt haben ihr Leben lang. So, und das war halt, ich glaube schon so als Grundstock, um eben halt so abgeklärt zu sein, weil ich eben halt immer wusste, wir waren nie irgendwie wohlhabend als Familie, würde ich mal so behaupten. Aber ich wusste immer, wenn bei mir irgendetwas passiert, ich komme immer wieder in diesen Schoß der Familie zurück und da sind die tollsten Menschen, die sich um alles kümmern können. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich auch ein Selbstbewusstsein ganz schnell bei vielen Sachen hatte, was andere eben nicht hatten. Ich hatte mit meinem Vater einen besten Freund immer an meiner Seite, weswegen ich zum Beispiel nicht so war wie andere von meinen Freunden, die immer auf der Suche nach einem besten Freund waren, weil sie zu Hause eben halt nicht diesen Ansprechpartner hatten, weil sie nicht dieses Verhältnis hatten. Ich bin mit meinem Vater auf jedes Punkkonzert gegangen. Ich bin mit meinem Vater zu Borussia gegangen, also zum Borussia Mönchengladbach. Es gibt nur eine Borussia. Mit meinem Vater über Politik den ganzen Tag diskutiert. Das war ein Match. Das war der Wahnsinn. So, und da muss ich immer nur sagen, das ist halt so, dass das, glaube ich, auch etwas ist, was mir eben halt diese enorme Vertrautheit und auch dieses Selbstbewusstsein auch ermöglicht hat, weil, wie gesagt, da gab es keine Angst, irgendetwas zu verlieren, weil ich immer wusste, die sind immer da und die lieben sich und wir lieben uns und das steht.
Jetzt hast du vorhin einen ganz tollen Satz gesagt, dass dein Anspruch ist, aus Talenten im beruflichen Kontext jetzt Superstars zu machen. Ich höre so ein bisschen den Connect raus im Sinne eines Weitergeben deiner eigenen positiven Erfahrungen, die du gemacht hast im Leben, vielleicht jetzt auch sogar rückblickend bis hin in die eigene Familie und die Kindheit. Ist das ein Treiber zu sagen, ich hatte viel Glück im Leben, trotz aller Krisen und möchte davon was weitergeben und es anderen auch ermöglichen?
Grundsätzlich ja, wobei ich habe immer gesagt, so je nachdem, wie mein Leben läuft, würde ich immer gerne später nochmal Lehrer sein, so definitiv. Also das fände ich immer toll, genauso wie Fußballtrainer sein oder genauso wie eben halt ein Team bauen in einem Unternehmen. Das ist für mich immer die gleiche Funktion, weil ja, ich glaube schon, dass ich das ganz gut kann und dass ich auch dadurch, also jetzt einfach auch sehe, wie viele von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, daraus sehr tolle Karrieren entwickelt haben, gibt mir oder auch einfach nur ein tolles Leben haben, das wahrscheinlich noch viel wichtiger ist als eine tolle Karriere. Und ich glaube, das ist halt schon so das, wo ich hoffe, dass ich da eben halt einen Beitrag leisten kann. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, ich komme jetzt auch, also wenn ich mir heutzutage uns alle angucke, dann habe ich das Gefühl so nach dem Motto, okay, jeder will gefühlt Mentor werden, jeder will irgendwie Coach werden. Und das muss ich dann schon sagen, so da, das ist dann halt für mich jetzt nicht das alles Entscheidende. Es geht halt einfach nur darum, ich will sinnvolle Beziehungen zu Menschen aufbauen. Und egal, ob das jetzt auf der beruflichen Ebene oder der privaten Ebene ist, das ist halt so das, was am Ende das Leben ja am meisten ausmacht. Und wenn ich das dann teilen kann mit jungen Leuten, also ich nehme jetzt gerade wieder das Beispiel mit Omio, ne? Ich habe meine erste Person jetzt eingestellt, noch während der Krise. Das heißt, Maiwen ist eine Französin, die habe ich, die hat nie einen Tag Office bisher gehabt. Ne? Also die haben wir eingestellt und dann, also ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit der und danach haben wir sie eingestellt und dann kam Corona und dann waren wir schon im Homeoffice und seitdem sehen wir uns nur jeden Tag virtuell. So. Das ist ja eine total absurde Situation, aber das war auch da wieder eine Person, wo ich gesagt habe, die bringt diese Kombination mit jung, enorm ehrgeizig, ist noch nicht perfekt in allem so, aber eben halt so ein roher Diamant, den ich jetzt super gut schleifen kann und die ich einfach über die nächsten 2-3 Jahre zu dem ausbilden kann, wo ich glaube, dann ist sie wahrscheinlich eine der besten internen Kommunikationspersonen, die ich mir vorstellen kann, wahrscheinlich die man in Europa finden kann. So, und solche Leute, wie damals ja auch bei Zalando mit einer Christine Dolgner, einer Caro Kühnel, Milena und so weiter, da gab es so viele Talente, die sehr, sehr früh mit denen ich sehr, sehr früh sehr stark gearbeitet habe, die dann eben halt sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und wenn das möglich ist, mache ich das gerne, aber es ist jetzt nicht die einzige Essenz.
Ich habe jedenfalls eine Menge mitgenommen und eine Menge gelernt und dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, das geht auch den meisten Hörern dieses Podcasts so. Ich danke dir für diese Offenheit in diesem Gespräch. Die hast du von Anfang an betont, dass du die hast und die hat man in jedem Satz von dir wahrgenommen. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Ja, und hoffe, dass wir uns spätestens nach Corona auch mal persönlich sehen und in Kontakt bleiben. Freue mich drauf und wünsche dir bis dahin alles Gute.
Vielen Dank, Björn. War ein tolles Gespräch. Danke.